Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Der Wind weht, es ist eine frostige Atmosphäre, vielleicht auch politisch, ich weiß es nicht. Mir ist ein bisschen kalt, wir haben uns jetzt verzogen in den Container, in diesen wunderbaren Container hier am Schauspielhaus am Klostergang 4. Und Radio Frei ist ja ein sterbendes Medium, Radio wird es so nicht mehr lange geben. Also dieses analog ausgestrahlte und dieses linear produzierte Ding. Und wie ist es eigentlich mit der Zeitung? Die Zeitung ist da sicherlich auch am Sterben, ich habe so morbide Gedanken manchmal. Und ich hoffe, dass die Leute, die mit hier sitzen, mich aufmuntern. Ich freue mich sehr, dass Elena Vogel da ist. Sie ist Thüringen-Korrespondentin der Thüringer Allgemeine. Hallo Frau Vogel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wieso arbeiten Sie bei so einem sterbenden Medium? Also Radio ist ja schon schlimm, aber Zeitung ist ja auch nicht besser, oder?
Ich habe das Privileg, einen Job machen zu dürfen, der total aufregend ist. Und zurzeit ist es ja noch nicht tot. Also ja. Die Zeitung gibt es ja noch.
Ja. Aber wir erleben ja eine Vertrauenskrise des Journalismus. Manchmal kann man es ja gar nicht mal trennen, was eigentlich Journalismus ist, was ist schon politische PR, was ist eine private Meinungsäußerung. Das fließt ja einander über. Das wird das Thema heute unter anderem sein. Aber trotzdem nochmal zu Ihrer Motivation. Sie sind jetzt ganz frisch, ganz jung. Könnte man sagen, dass Sie die Nachfolgerin von Martin Debes sind, als Thüringen-Korrespondentin? Oder was ist Ihre...
Martin ist jetzt aber Stern und ich bin quasi nachgekommen.
Ja, sehr schön. Also Sie machen Thüringen-Politik, das ist ja schon spannend, muss ich zugeben.
Landespolitik, genau, in Thüringen. Bin da jetzt ganz neu auf der Stelle seit April, ich weiß gar nicht, wie viele Monate das jetzt sind, ich zähle nicht mehr mit. Meine Motivation, haben Sie gefragt.
Ja.
Jetzt erstmal ganz kurz die generelle Frage, duzen wir oder siezen wir?
Wir können uns gerne duzen, also ich bin ja für duzen, also wir duzen uns, oder?
Suzen wir uns, okay.
Aber das ist ja ganz interessant, um mich auch mal einzuklinken hier, weil das ja zum Teil mit unserem Thema ist, also um es mal ganz langsam anzunähern, weil Nähe, Distanz ist es ja letztlich auch, ne? Dass man immer erkennt, was ist Journalismus, was ist PR, was ist staatliche Informationspflicht, und das gilt ja auch für Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Wie machst du das, wenn du jetzt auf Gesprächspartner triffst? Eben hast du uns ja angesprochen, gesagt, wie machen wir das eigentlich? Haben wir gesagt, wir entscheiden spontan, das haben wir gerade entschieden. Wie machst du das, wenn du Politiker und Politikerinnen zum Beispiel interviewst, um immer auch diese Distanz zu haben?
Die Distanz ist ganz klar da. Wir siezen uns zum Beispiel anders jetzt als hier. Und es ist irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Die Rollen sind geklärt. Also wenn ich einen Politiker treffe, dann bin ich ja in der Funktion der Journalistin, der Politiker in der Funktion des Politikers. Er möchte eine Botschaft transportieren und ich möchte quasi die Botschaft aufgreifen und weitergeben. Und deswegen ist dieses Nähe-Distanz-Verhältnis irgendwie keine Frage. Obwohl natürlich es auch so ist, dass man auch gerne mal eintrinken geht. Und dann schaut man mal, oh.
Ja, und dann kommen die Umarmungsbemühungen so ein bisschen gerade im lokalen Raum, weil Thüringen ist ja wie ein kleines Dörfchen, da versuchen dann doch schon Politikerinnen und Politiker zu umarmen und sagen, wir sind doch alle Freunde, wir wollen doch alle das Gleiche, oder? Auch ein Problem?
Die kommen und das ist auch ein Problem und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Also ich probiere dann immer quasi so, ja, ich fasse dich an die Schulter und sage, ja, ist okay, aber es ist auch besser, wenn man irgendwie in guten Kontakt hat, wenn man ein bisschen Nähe zulässt, wenn man jetzt nicht nur auf Abstand hält.
Das heißt, auf der einen Seite will man ja Informationen haben, Vertrauen, aber zu nah darf es auch nicht sein. Das ist so eine schwere Balance, oder?
Ich glaube, dass die Rollen eigentlich geklärt sind. Also wir gehen höflich miteinander um, wir grüßen, wir rufen an, gegenseitig auch quasi und wir wissen, was wir voneinander wollen.
Ich habe meine Frage vergessen oder du hast sie vergessen zu beantworten, nochmal die Motivation, diese Intrinsik, dieses Ding, also das, man muss ja schon ein bisschen opferbereit sein, um journalistisch zu arbeiten. Nochmal, du bist 2015 hier nach Erfurt gekommen, bist hier geblieben und jetzt bist du in einer ganz guten Position, kannst Thüringen Politik machen. Nochmal die Motivation, warum tust du es, gerade in so einer Zeitung?
Ich bin 2015 nach Erfurt gekommen, war dann aber nochmal in Heidelberg, habe da nochmal ein Studium draufgesattelt quasi und bin irgendwie reingerutscht. Ich war ein bisschen bewerbungsfaul.
Ja. Sympathisch, finde ich auch sympathisch. Kenne ich.
Tatsächlich. Ich habe nicht so viele Bewerbungen geschrieben, hatte da nicht so große Lust drauf und hatte dann das Glück, dass die mich hier in Thüringen genommen haben.
Ja. weil gerade so gesagt wurde, ja, dies und das studiert, das hatte ja schon alles Sinn. Vielleicht auch mal die Frage, bevor wir uns dem eigentlichen Thema so langsam annähern, vielleicht spielt es auch schon mit rein. Du hast ja verschiedene Sachen studiert. Du hast hier in Erfurt Staatswissenschaft studiert, aber du hast dann auch Soziologie, Politik studiert. Gibt es denn sowas wie, gerade in heutigen Zeiten, weil die Herausforderungen so groß sind, so das Ideale, was man als zukünftiger Journalist oder als zukünftige Journalistin in deinem Fall studieren sollte, um möglichst viel Hintergrund zu haben?
Ich würde immer dazu raten, das zu studieren, was einen Spaß macht. Also wenn man quasi Freude hat an Kultur, wenn man Freude hat an Wirtschaft, wenn man Freude hat an Politik, an Medizin. Es gibt für jeden Bereich, wissenschaftlichen Bereich, nicht wissenschaftlichen Bereich, auch einen Bereich in der Zeitung, auch einen Bereich, das nach oder im Journalismus und das nach außen zu tragen. Deswegen nützt es gar nicht irgendwie, sich schon im Vorhinein zu sagen, oh, ich möchte Journalistin werden, jetzt studiere ich was am besten. Nee, schau, was dich interessiert, welcher gesellschaftliche Bereich am besten ist für dich.
Ich entsinne mich, also als ich selber, also im Rahmen meines Volontariats, das war in Nullerjahren, da gab es dann auch so eine Medienschule und da gab es so Seminare, genau unser Thema heute, weil das kann man ja sagen, als Carsten und ich das so vorbereitet haben, Zukunft des Journalismus, Unterscheidung PR und Journalismus, haben wir selber erst so gedacht, ach, ist das jetzt wirklich noch so ein Thema, aber wir werden glaube ich feststellen, das ist mehr denn je Thema. War es auch in deinem Volontariat Thema, also das ist der Klassiker, das ist Journalismus, das ist PR, also wir hatten damals so einen PR-Strategen, der frech meinte, ja, die PR wird am Ende immer siegen, das weiß ich noch. Aber gab es das auch bei dir? Also nicht, dass so jemand da saß, aber dass das auch Thema war?
Es war auf jeden Fall auch Thema und es ist auch Thema, wie man das erkennt. Und es ist auch heute Thema, wenn ich umgehe in Umgang mit Nachrichten, wenn ich Nachrichten konsumiere. Und wir konsumieren Nachrichten so vielfältig, dass man sich dann immer gewahr sein muss, was ist jetzt eigentlich eine Nachricht, was ist schon eine journalistisch aufbereitete Nachricht und was ist PR. Das ist zu jeder Zeit ein Thema, auch bei jedem Konsumenten.
Ja. Wir haben ja so eine Konvergenz und eine diffuse Medienwelt, also das fließt ineinander über. Es ist manchmal auch für medienkompetente Leute schwer zu unterscheiden, welche Interessen stehen dahinter, weil es alles in verschiedenen Kanälen, in den gleichen Kanälen ausgespielt wird. Und das ist auch eine Herausforderung für medienkompetente Leute, würdest du das auch sagen?
Ja, ich glaube, es braucht Bildung, um zu erkennen, wer hat welche Interesse, was zu sagen, was auszuspielen. Ich glaube aber auch, dass es ganz gut ist, wenn es quasi eine direkte Möglichkeit gibt, Botschaften zu transportieren. Also ich bin eigentlich auch ein großer Freund davon. Ich bin Freund davon, dass nicht jeder Politiker jetzt sich mehr uns suchen muss als Sprachorgan quasi, sondern dass die halt eben sofort sagen können, wir haben eine Botschaft und wir spielen die nach außen. Ich finde das ganz gut. Wir als Journalistinnen und Journalisten können uns dann von dem, was nach außen gespielt wird, raussuchen und schauen, okay, das greifen wir auf, das ist für unsere Berichterstattung interessant und relevant. Also eigentlich...
Aber da könnte ich doch sagen, na, wozu brauche ich denn die jetzt noch, diese Radioleute, diese Zeitungsleute, wenn ich doch die Botschaften direkt bekommen kann, ungefiltert, nicht durch die rosarote, rot-grün-gelb-blaue Brille. Braucht es uns dann überhaupt noch?
Ja, wir sind natürlich eine Art Korrektiv. Also wir haben natürlich die Aufgabe quasi, diese Botschaft aufzunehmen, zu hinterfragen, diese in Zusammenhang zu setzen, einen größeren Zusammenhang zu setzen und dann halt eben quasi aufzuklären. So eine aufklärerische, weiß ich gar nicht, Wirkung.
Also mehr denn je kann man sagen, also ich fasse jetzt nur mal ein bisschen zusammen, mehr denn je, dass wir einordnen, das war immer schon Aufgabe des Journalismus, aber dass wir quasi die größeren Zusammenhänge für unsere Leute, die uns hören in dem Fall, bringen und dass wir auch einordnen, was für einen Hintergrund das hat. Also mehr, vielleicht auch sogar mehr Erklärformate, also das noch mehr finden, also das, frage ich mich jetzt gerade auch selbst.
Das sehen wir jetzt ja auch, wenn wir quasi uns Instagram anschauen, Twitter anschauen, wie dort die Medien agieren. Und das sind ja wirklich oft Erklärstücke, Erklärsachen, so wie funktioniert was, was hat die eine politische Sache für Auswirkungen, also wir erklären. Kurz und prägnant.
Da kommt bei mir sofort der Link Erklärbär. Da sind also die, die es wissen, die uns mit dem Zeigefinger möglicherweise auch moralisch überlegen, daherkommen und uns die Welt erklären. Ist da nicht auch die Gefahr, dass man dann eben so väterlich, paternalistisch erklärt?
Das ist die Gefahr und das ist auch das, was viele uns vorwerfen, glaube ich. Ich glaube, das ist auch das, wo wir viele Leute verlieren, zu sagen, oh Gott, ihr Medien, ihr wisst ja alles besser oder ihr denkt ja, ihr wisst alles besser und es ist eigentlich alles ganz falsch. Also ja, die Gefahr gibt's und da müssen wir uns auch irgendwie selber hinterfragen und schauen, wie können wir das gut hinbekommen.
Auch mit den Formaten oder mit dem Ansatz, klingt so nach Wandel oder nach Transformationsdruck des Journalismus grundsätzlich?
Ob es einen Transformationsdruck gibt jetzt oder
wie? Ja, also dass wir uns als Medien auch verändern müssen?
Wir müssen uns definitiv verändern. Ich meine, du hast es ja ganz schön eingeleitet. Wir sind ein sterbendes Blatt, vielleicht. Tatsächlich sehen wir ja, dass die Auflagen sinken. Also die Auflagen, die gedruckten Zeitungen sinken, sie sind immer noch da. Es gibt immer noch Menschen, die sich nicht nur übers Internet informieren. Aber der Trend geht hin ganz eindeutig zum Online-Journalismus. Und da müssen wir besser werden. Da müssen wir schauen, wie können wir die Leute gut ansprechen? Wie bekommen wir das hin, dass die das auch interessiert?
Aber ein Argument ist ja dann für viele, ich glaube, vielen ist nicht so klar, deswegen reden wir darüber, Online-Journalismus ist für viele immer noch kostenlos. Ja? Also Bezahlschranken gibt es zunehmend, aber ein Argument wäre für viele Menschen, bei TikTok oder bei Facebook ist jetzt schon nicht mehr so aktuell, aber
was
da kriegst
du...
Facebook, das war mal so früher, in den Nullerjahren angesagt.
StudiVZ.
So ein StudiVZ war es vorher noch. Aber dass die Leute dann sagen, das reicht mir vollkommen aus, ich gucke danach. Ne? Das ist ja sozusagen eins der Kernprobleme, dass Leute da ja gar nicht erkennen, dass das Kostenlose ja zum Teil schon die PR ist.
Ja, wir haben viel kostenlosen Content, halt eben, der Botschaften transportiert, die halt gefärbt sind. Mhm. Und das ist ein Problem, das braucht mündige Bürger, um zu erkennen, und mündige Demokraten, Demokratinnen zu erkennen, okay, was ist gefärbt, was ist nicht gefärbt.
Wir sind gerade wieder so defätistisch drauf und da ist ein optimistischer Mensch, über den wir schon gesprochen haben, das ist nämlich Jochen Fasko, der hat wieder die neuesten Zahlen, weil der immer am Puls der Zeit ist und er hat mir vorhin gesagt, ja, mit dem, also die Leute hören mehr Radio, die Leute hören mehr Audio, ich kann es ja noch nicht ganz glauben, weil ich ja so skeptisch bin, aber er hat immer so einen positiven Vibe dabei und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir Jochen Fasko zu uns holen, der ja nochmal den rechtlichen Aspekt dieser ganzen Geschichte betrachtet. Herr Fasko, kommen Sie zu uns?
Erstmal hallo, wir können doch mal sagen, Jochen Fasko natürlich Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, Aufsichtsbehörde. Und das können wir mal so ganz leicht den Einstieg wählen, das ist ja auch sowas, was man bei Schulungen immer so lernt. Leichte Einstiegsfrage, macht man natürlich nicht, wenn man jetzt gerade jemand kritisch auseinandernehmen möchte, wollen wir aber heute nicht. Und deswegen, Sie sind ja jemand, der sozusagen Teil der Aufsichtsbehörde ist als Chef, aber Sie sind ja auch jemand, der permanent selber hier filmt. Sie haben eben gerade schon wieder gefilmt, kann das sein?
Ich habe ein Foto gemacht, weil ich mir denke, soziale Netzwerke oder Netzwerke, die ich auch bediene, sollen ja auch wissen, was hier läuft. Und sollen auch wissen, dass man im Nachgang die Dinge nachhören kann und. Ich bin sowieso ein Fan von Vielfalt. Und wenn man vielen Leuten nicht sagt, was sie oder mitgibt, wo sie was finden, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie am Schluss dann sagen, es gibt ja nicht viel oder so. Man darf ja nichts sagen.
Wie nutzen Sie denn selbst Medien? Also Sie werden ja logischerweise erkennen, was PR ist, was Journalismus ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie trotzdem bei TikTok vielleicht auch mal Markus Söder beim Abnehmen zuschauen oder so. Das wird ja alles Mögliche durchgespielt.
Ne? Er isst ja mehr, als er abnimmt. Und den Bart nimmt er bestimmt auch mal irgendwann wieder ab. Nein, ich glaube persönlich, bin ich ein bisschen overloaded im Medienbereich. Ich höre ganz viele Podcasts, wo ich wirklich mich total auch wohlfühle, weil da meine Dinge, die mich interessieren, drin sind.
Das ist ein Phänomen, was nicht Sie alleine haben tatsächlich. Wir merken, dass viele Menschen nachrichtenmüde werden. Und das kommt daher, dass viele Negativschlagzeilen quasi passieren. Gleichzeitig sehen wir, dass Negativschlagzeilen ziehen. Also mehr Leute interessiert negative Nachrichten.
So. Genau, ich bin vielleicht gar nicht so sehr nachrichtenmüde, sondern dass ich, das war das Overloaded gar nicht so gemeint, sondern dass ich sehr, sehr viel konsumiere. Ich höre mir dann, wenn ich, keine Ahnung, auf dem Fahrrad bin oder ein bisschen Sport mache oder andere Sachen, dann auch noch eine Fernsehsendung an, Mioska oder anderes, weil ich sehr langweilig finde, die mir zu Hause anzuschauen. Dafür gibt es dann bessere Sachen im Fernsehen, wenn überhaupt. Und das Dritte ist, ich lese viel im Netz. Und was ich seit, da sitzt Carsten Rose, ich glaube ich ähnlich, was ich seit einigen ein, zwei Jahren jetzt stärker mache, ist das Thema KI. Das heißt, ich google selten, viel, viel seltener als früher, ganz, ganz selten eigentlich, weil ich benutze eine bestimmte KI.
Von Googlen stirbt doch aus, ne?
Absolut. Und wenn ich Themen hinterfragen will, dann versuche, ich recherchiere natürlich dann auch auf den Links und so weiter, die dann da sind, aber dann lasse ich mir erstmal das kuratieren. Verrückterweise, ja, das ist ganz Wahnsinn. Habe jetzt gerade gestern gebastelt, habe es nicht hingekriegt. Vielleicht kann mir da jemand mal helfen, der hier zuhört, über so eine API-Schnittstelle mir einen eigenen Avatar zu besorgen, der die Dinge, die mich interessieren, im Netz sucht und zu. Also unabhängig von Google News.
Also ist quasi das Raussuchen von den Google-Ergebnissen Aufwand.
Die Ergebnisse könnte man dann drucken und wir nennen das Zeitung. Aber nochmal zu dem Kuratierten, das ist ja der Punkt. Dass genau das, dieses alte Medium, dieses sterbende Medium Radio, ist ja im Grunde kuratiert. formatiertes Programm. Da sucht jemand für mich Musik aus, Beiträge, Interviews, ich muss mich nicht kümmern. Und bei der Zeitung ist es ja ähnlich. Vielleicht haben wir ja doch eine Zukunft, Elena, oder?
Auf jeden Fall. Die ist halt vielleicht nicht mehr auf dem Papier, sondern halt eben dann im Netz.
Ich weiß auch nicht, ob es wirklich stirbt. Also die Verweildauer, wir haben ja Untersuchungen, wir haben MA-Analysen, also Media-Analysen, wir haben ganz viele Daten, jetzt gerade frisch gestern so ein Online-Monitor, Audio-Monitor rausgegeben als Medienanstalt, eine ganze Reihe von uns. Also wir haben viele, viele Untersuchungen, dass einfach die Leute weiterhin viel hören, dass sie nutzen, dass sie auch sogar noch mehr Podcasts hören, ein Fünftel mehr als letztes Jahr. Und dass also Audio, ich weiß nicht, ob Radio stirbt oder ob Radio einfach sich anpassen wird. Und diese Form von, ja, da läuft einer den ganzen Tag, ich kann einschalten, ich werde unterhalten. Die Musik ist, keine Ahnung, wenn ich, wie eben bin ich hergefahren mit dem Fahrrad und habe ich Element of Crime gehört hier bei Radio Frei. Das sind Sachen, die ich in anderen Radiosendern selten höre. Ja, das ist also was Tolles. Aber wenn ich ehrlich bin, meine Zeit ist ja für mich selbst ziemlich knapp, so dass ich die schon beruflich Radio höre, aber oft auch die Dinge, wenn ich dann Audio konsumiere, die mich wirklich sehr, sehr stark, meistens Politik, Geschichte, andere Sachen, Technik interessiert, dann anhören kann.
Was man vielleicht auch nochmal ergänzend dazu sagen kann, bevor wir zum eigentlichen Thema so ganz langsam vordringen, ist, dass interessant ist, dass immer das Vertrauen besonders groß zu klassischen Medien ist, vielleicht auch zu uns, aber auch zur Tagesschau oder auch zur Tür allgemeiner, in Krisenzeiten. Also das ist ja erwiesen, dass in Corona-Zeiten oder wenn irgendeine Krise ansteht, dass die Leute dann wieder interessanterweise sich den klassischen Medien zuwenden. Das ist wahrscheinlich auch eure Erfahrung, ne?
Ja, weil wir können dann quasi nochmal transportieren und nochmal einordnen, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir können dann die Zusammenhänge nochmal bringen und nochmal sagen, so sieht's aus. Das findet man natürlich dann nicht schnell im Netz oder bei den anderen.
Ist mir jetzt alles schon wieder zu positiv. Also, ich zitiere nochmal Herrn Fasko, der hat gesagt, wir leben in einer konvergenten und diffusen Medienwelt. Was bedeutet denn das? Also konvergent, dass alles ineinander fließt, man es nicht mehr auseinanderdröseln kann, wie ein Stück Knete, wo die ganzen unterschiedlichen Farben zusammendingsen und diffus und so weiter.
Also wenn ich jetzt irgendwelche schrägen Videos von Carsten Rose bei Instagram zum Beispiel sehe, dann denke ich mir, da sind ein paar Leute, die das gucken, wahrscheinlich auch sehr, sehr viele aus ihrem Netzwerk, aber da sind natürlich wenige, die das können, die das wollen, die sich, wenn sie älter sind, mit den Dingen beschäftigen. Deswegen ist es schon diffus, es ist kompliziert. Mhm. Es ist wirklich auch so, dass man heutzutage die Sachen, die man sehr oft finden will, man kann die schon finden, aber muss sich bemühen. Und es ist natürlich leichter, irgendwo eine Zeitung morgens in den Briefkasten, bestenfalls, wenn man in der Stadt noch wohnt, gesteckt zu bekommen oder Radio einfach mit so einem On-Knopf anzumachen. Aber wenn man etwas tiefer rein will, wenn man mehr als vielleicht nur die Dinge, die man dann auch vielleicht dann mal im Netz oder Videotext noch liest, im Fernsehen, wenn man dann tiefer, dann muss man schon, das ist schon diffus und kompliziert.
Und das heißt dann Medienkompetenz?
Eigentlich ja. Also ich finde schon, dass wir also man muss aufpassen, alles was dann so reinfliegt, wo man ganz schnell irgendwie, fällt mir gerade ein, gestern in der Straßenbahn traf ich einen sagen wir mal, Altersgenossen und der zeigt mir dann, dass er meistens morgens mit seinem Vodafone oder was weiß ich nicht, Handy, irgendwelche Nachrichten liest, wo er sagt, was sind denn das für Dinger? Und er weiß gar nicht, wo die herkommen. Dann sage ich, ja, warum recherchieren Sie das denn nicht? Und dann sagt er, ja, das heißt so und so, so und so. Und dann habe ich gesagt, gut, habe dann meine KI aufgerufen, habe dann gesagt, wir gucken mal, wem das gehört. Und es war Springer. Und dann war er etwas beruhigt. Aber er dachte echt, das wird teilweise so ein bisschen Verschwörungsdinger. Er sagte, aber die ganzen Überschriften dort sind so angelegt, dass ihn das abstößt, weil die immer so auf Clickbaiting gehen. Und ich will nur sagen, also man muss schon ein gut Stück sich mittlerweile kümmern. Medienkompetenz ist für uns alle, gerade wenn wir erwachsen sind, bei den Kids nicht so, ist Hohlschuld.
Und das ist aber auch nicht abhängig vom Bildungsgrad, kann das sein?
Also, dass man Angst hat, dass man nicht genau weiß, das ist... Erstens, also dass man sich technisch nicht so auskennt und nicht die Geräte hat, das ist schon eine Frage. Bildungsfernere Schichten haben da Probleme auf Leute mit vielleicht Sprachproblemen und so weiter. Aber dieses manipuliert zu werden, nicht sich zu kümmern oder dass mir hat mal mein Zahnarzt gesagt, er würde seit Jahren schon keine Zeitung mehr lesen. Ihm reichen die Überschriften. Ich bin fast umgefallen. Und kürzlich habe ich bei einem Vorstellungsgespräch eine junge Dame, die war Ende 20, die hat mir gesagt, sie kennt sich gut aus in der Welt. Ich sagte, was konsumieren Sie denn so hier aus Erfurt? Und sagt sie, ja, sie liest Instagram.
Ja, aber wir müssen uns doch damit auseinandersetzen. Also es ist doch tatsächlich eine Tatsache, dass der Medienkonsum dahin geht. Dass wir sehen das ja auch, wenn wir irgendwie unsere Beiträge sind ja auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Und wenn wir die da teilen, dann sieht man oft Kommentare darunter, wo man genau lesen kann, okay, da hat jetzt gerade nur die Überschrift gelesen, der hat sich mit den Artikeln nicht angefasst. Und unsere Aufgabe als Medienschaffende ist es doch da zu fragen, wie können wir das besser transportieren, wie können wir das besser machen?
Dann bin ich auf Ihr Video oder Ihr was auch immer in TikTok gespannt, wo Sie Björn Höcke erklären.
Wir probieren das. Tatsächlich probieren wir das und wir wollen da ja auch hingehen.
Das klingt gut, aber es ist, glaube ich, ganz schwierig, dieses Rad wieder zurückzudrehen. Ich fasse es mal ein bisschen zusammen, so ein bisschen, was bisher geschah, die ersten 20 Minuten. Also wir hören ja raus, es hat was mit Medienbildung zu tun. Es gibt jetzt das Fach Medienkunde, das wollen wir... In den Strang könnten wir
abbiegen. Medienbildung und Informatik heißt es genau.
Heißt es ganz genau. In den Strang könnten wir abbiegen, aber uns interessieren ja auch andere Dinge. Wir haben jetzt eben schon ein bisschen, auch auseinanderhalten. Wir wollen ja gucken, was ist Journalismus in Abgrenzung zu, zum Beispiel, was Politiker und Politikerinnen über ihre Kanäle machen. Das hatten wir schon so ein bisschen. Aber eben auch, und deswegen haben wir Sie auch eingeladen, als jemand, der die Aufsichtsbehörde, die Thüringer Landesmedienanstalt vertritt. Was ist sozusagen auch vom Staat die Aufgabe zu informieren und was ist redaktionelle Berichterstattung, Journalismus? Und meine vielleicht erstmal Einstiegsfrage dazu, als Aufsichtsbehörde ist doch letztlich auch so, wenn man jetzt mal die Situation vor 30 Jahren vergleicht, Sie müssen doch immer den neuen Phänomenen hinterhergehen, wo es noch gar keine Regeln gibt, wie es oft so ist, ne? Dass immer neue Ausspielwege gefunden sind, für die gibt es noch gar keine Gesetze und dann schlüpfen die erstmal zwei Jahre durch, bis man hinkt hinterher, habe ich immer das Gefühl.
Das ist bei den Medien immer so, die Technik ist sowieso weiter und es ist auch so, dass wir sehr oft den Gesetzgeber, das ist bei uns in Deutschland ja so, dass in die Landesparlament, die Landesregierung, dass wir denen auch Hinweise geben und Vorschläge, was sie regulieren sollen, wo sie auch doch ein gut Stück genauer hinschauen sollen.
Wir kommen mal zu dem eigentlichen Kern und zu dem Thema, was uns heute umtreiben sollte, nämlich staatliches Informationshandeln trifft auf redaktionelle Berichterstattung. Der Staat darf sich nicht meinungsbildend äußern, sagt das BGH. Aber was ist der Staat und was bedeutet eigentlich meinungsbildend? Es ist doch so eine Grauzone. Also wir haben diese Urteile zu diesen Amtsblättern, zu den Stadtseiten und so weiter. Verwaltung hat staatliches Handeln, hat die Aufgabe zu informieren. Aber wenn es als journalistischer Inhalt daherkommt, wird es schwierig, oder rechtlich?
Absolut. Also der Staat hat mir nicht zu sagen, was ich zu denken habe. Er hat mich bestenfalls über seine Aktivitäten oder die Dinge, die er meint, die ich wissen muss, zu informieren. Das gibt da diese Entscheidungen zu, zum Beispiel Crailsheim ist ja eins oder auch dortmund.de oder münchen.de. Also geht ja mittlerweile auch sehr stark um die Online-Welt, wo man dann auch sich sehr schnell von Konkurrenten, von Verlagen und so weiter dann vor den Gerade gezogen irgendwie dann sagen lassen muss von den Richtern, was man noch darf und was nicht. Es ist nicht alles ganz grau und ganz oder ganz weiß und ganz schwarz, manchmal ein bisschen grau, aber am Ende darf der Staat aus einer ganz klaren Pflicht, objektiv zu sein. Und übrigens, die Medien sollen staatsfern sein. Darf der Staat also bei weitem nicht irgendwie da reingehen in eine Form von, ich sag mal, ersetzenden oder kompensatorischen Journalismus. Das wäre verrückt und würde am Ende übrigens auch Demokratie problematisch werden, weil, nur den Satz, weil der Staat hat, sorry für die flapsige Formulierung, der hat Kohle ohne Ende. Der könnte den ganzen Tag uns bespielen, bespaßen und wenn er am Schluss uns manipulieren, wie manche Länder in Europa, haben wir ja das Problem, dann wüssten wir, wo das endet.
Ja. Naja, mit den Videos von Herrn Scholz würde das doch bestimmt witzig werden.
Ich weiß nicht, ob diese Videos, ich kenne jetzt nicht alle, aber ich weiß nicht, ob die Videos dann alle verboten werden, weil ich bin ja angesprochen worden als Regulierer, als Aufsicht, als die, ich bin übrigens auch deutschlandweit für die Thematik Medienkompetenz beauftragt von den Landesmedienanstalten. Das ist andere große Thema, aber als Aufsicht springen wir nicht in alles rein. Ich habe aber zum Beispiel auch mitgestimmt, als wir Angela Merkel, das ist schon ein paar Jahre her, gesagt haben, sie dürfen hier keinen wöchentlichen Podcast mit einem BR-Journalisten machen, wo sie sich von Bürgern befragen lassen. Das ist faktisch wie Rundfunk. Und sie hat es dann auch gelassen.
Ja. Das heißt, das Stichwort heißt Staatsferne. Warum ist diese Staatsferne so wichtig?
Weil wir erlebt haben, also das ist übrigens, das glaubt man auch gar nicht in Europa, gar nicht so ein Riesenbrüller. Also Staatsferne gibt in Ländern nicht selten Aufsichtsbehörden, die sind Staatsteile. Und wir erleben gerade, weil Europa ganz, ganz stark die Thematik Medien angeht, mit dem Digital Service Act und neuen Regelungen, Europa versucht gerade, und es ist ja auch Staat, in die Medien Aufsicht und Kontrolle reinzugehen. Anderes Thema, will nur sagen, wir in Deutschland haben erlebt, Goebbels und Co., was los ist, wenn man, es geht da super schnell, wenn jemand alle Ressourcen hat, das ganze Geld, hat die Möglichkeit, die Technik ein Stück zu bestimmen und kann dann am Ende die Menschen darüber informieren, was er oder sie für richtig hält und die Leute merken oft nicht, dass sie manipuliert werden.
Das Staatsferne ist so wichtig.
Also Staatsferne ist essentiell, Artikel 5. Frau Vogel lebt davon, ich übrigens auch, dass hier nicht irgendwer sie ernennt, der ein Ministeramt hat oder sie auch rausschmeißt, wenn sie kritisiert. Und auch wir werden finanziert, sind auch organisiert staatsfern, wir sind finanziert über den Rundfunkbeitrag. Und wenn mich jetzt ein Ministerpräsident anrufen würde und sagen, was läuft denn da bei Antenne Thüringen, dann würde ich sagen, ja, was geht Sie das an?
Ja. Also ich zitiere nochmal aus den medienrechtlichen Gesprächen. Staatliches Informationshandeln darf insbesondere nicht darauf hinauslaufen, die redaktionelle Berichterstattung durch Medien ganz oder teilweise zu verdrängen oder zu ersetzen. So wären beispielsweise die wichtigen Überwachungs- und Kontrollfunktionen von Medien in der Gesellschaft gefährdet. Wenn der Staat unabhängige Medienangebote durch eigene Inhalte substituieren könnte, wer in eigener Sache berichtet, dem fehlt notwendigerweise die kritische Distanz. Also die kritische Distanz ist wichtig, klingt wie aus dem Lehrbuch, ist aber richtig, oder?
Absolut, ich meine, Sie müssen sich aber selbst fragen, wenn Sie jetzt mich informieren als Landesmedienanstalt, wir lizenzieren auch den Bürgersender Radio Frei, wie Sie selbst die letzten 2 oder 4 Jahre gearbeitet haben, dann machen Sie das so, dass Sie bestmöglich sich darstellen, ins Licht stellen. Dann sage ich zu Ihnen, ja, was ist denn mit dem Problem? Was ist mit dem Problem? Oder ich habe gehört, das und das ist nicht, läuft nicht. Und dann sagen Sie, ja, das kann man so und so weiter. Ich will nur sagen, das ist völlig normal, dass man, wenn man selbst betroffen ist, nicht neutral ist. Und deswegen muss und sollte nicht jemand anders in den Medienwelt agieren, der selbst auch Akteur ist, nämlich Politik, sondern soll dann von staatsfernen Medien
nicht umsonst heißen wir die vierte Gewalt als Journalisten.
So. Juristisch stimmt es natürlich nicht, aber es ist
Medienpolitik. Das sind wir bei der Gewaltenteilung. Aber das muss man ja auch nochmal sagen, Reinhard, wir kommen ja zum Thema Gewaltenteilung auf jeden Fall nochmal, weil wir haben ja dann auch nochmal die Abgeordneten, wir haben also nochmal die Legislative, nicht nur die Exekutive, die staatsfern sein soll. Dazu würde mich auch nochmal Ihre Meinung interessieren, Herr Fasko. Also wir halten fest, staatsfern ist wichtig, der Öffentlich-Rechtliche, es muss auch staatsfern bleiben und muss staatsfern sein.
Also der Öffentlich-Rechtliche, Sie meinen jetzt der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk?
Ja.
Natürlich. Also das erleben wir ja gerade in Slowenien. In der Slowakei meine ich, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt abgeschafft worden ist, wo man oder auch in anderen Ländern, wo wir merken, dass es faktisch zu einem Sprachrohr des Staates geworden ist. Und das ist der Anfang vom Ende von Demokratie. Demokratie braucht Leute wie Frau Vogel und auch wie Sie.
Also in anderen Worten, ich höre daraus, das war auch mal so das, was man bei Seminaren oft hört, wäre den Anfängern, dass man ganz genau guckt, was am Anfang für Entwicklungen sind. Die Frage ist natürlich immer wieder, es wird ja immer wieder diese Graubereiche geben und es wird ja ein Fakt bleiben, dass viele Journalisten und Journalistinnen, ich nenne es mal, auf die andere Seite wechseln. Ne? Und deswegen, das gab es auch hier, dass jemand dann fürs Amtsblatt geschrieben hat, der journalistische Erfahrung hat und der dann vielleicht auch den Anspruch hat, das ein bisschen flotter zu machen.
Aber die Frage ist ja immer.
Also ich kann nur ein Beispiel machen. Also hier in der Stadtverwaltung war es so, dass ein Kollege vom MDR gewechselt ist in die Stadtverwaltung Erfurt und hat dann schöne Videos gemacht, die aussahen wie vom MDR. Interviews kamen wie journalistische Inhalte daher, auch im Amtsblatt Kommentare geschrieben. Da gab es schon Ärger und es gab einen Aufschrei. Zu Recht, Herr Fasko?
Also erstmal, man muss diese Einzelfälle genau anschauen. Da würde ich jetzt nicht so aus dem Handgelenk irgendwelche Geschichten sein. Außerdem muss man auch schauen, bin ich zuständig, also oder wir als Landesmedienanstalt, das sind die Online-Geschichten oder wenn es gesendet wird als Radio oder Hörfunk oder Fernsehen. Aber natürlich muss ein Staat, eine staatliche Einrichtung auch immer wieder deutlich machen, dass das jetzt kein Journalismus ist, dass es eine Öffentlichkeitsarbeit ist, dass das eine Art Information der Stadt ist und so weiter. Kann ja nicht sein, dass am Ende, übrigens kann es auch nicht sein, dass man eine Pflicht hat auf Schwarz-Weiß oder schlechte Qualität. Also man darf es auch gut machen, aber es muss schon klar sein, Transparenzpflicht. Es muss klar sein, wer agiert hier, übrigens auch mit welchem Geld.
Ja. Herr Fasko, ich setze Sie mal anders hin, weil es ist nämlich eine Kollegin und Kollegen vom MDR wollen filmen, damit sie gut ins Bild passt. Ist gut so, oder? Ja? Ja, wunderbar, herrlich.
Auch das gehört ja dazu, dass wir jetzt auch schon gucken, dass wir gut da sitzen, Eingriff in die Realität. Wir wollen ja so gut wie möglich auch das Echte auf jeden Fall abbilden. Also ich halte mal fest, also Staatsferne sozusagen, das hohe Gut, Sie passen da auf. Und das wird aber trotzdem immer wieder so sein, dass es die Versuche trotzdem gibt, dass natürlich das unterwandert wird, dass man immer wieder natürlich da...
Also ich sage ganz ehrlich, ich erlebe das nicht.
Bräuchte sie es ja nicht.
Ich erlebe es nicht. Ich weiß, dass die Zeitungen auch sie sehr schwer getan haben, Zustellungsförderung zu bekommen oder auch Gelder jetzt vom Bund. Die kamen am Schluss dann doch nicht für den Digitalumstieg. Wir haben als Landesmedienanstalt gesagt, es braucht unbedingt Mittel, kann man ja auch ganz offen hier sagen, für Bürgermedien, aber auch für lokales Fernsehen. Das war in Corona ganz problematisch, aber auch danach. Und wir haben gesagt, wenn ihr das als Staat denen direkt gebt, dann ist es eine Förderung, die echt problematisch ist. Die ist nämlich dann nicht mehr staatsfern. Und wir haben es dann über die Landesmedienanstalt und wir machen das, ich sag mal, ohne Vorgaben, chancengleich und transparent und wir geben diese Mittel dann weiter. Also man muss schon sagen, da muss man schon aufpassen, während den Anfängen ist dann ein guter Satz.
Deswegen vielleicht nur ganz allgemein die Frage, ohne dass Sie jetzt Ross und Reiter nennen müssen und jetzt genaue Studien, aber wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass jemand so richtig einen Bock schießt? Also dass es so eindeutig ist, man sagt, ey Leute, das geht jetzt nicht. Also kommt das jetzt nur einmal im Jahr vor oder gibt es da häufiger mal rote Karten, die Sie verteilen müssen?
Also als Aufsicht, als Landesmedienanstalt ist unser Job ja Radio, Fernsehen, Internet durch zu pflügen, auch zu finden und dann im Endeffekt auch dann Verfahren zu machen, im Endeffekt aber auch vor allem bei Radio und Fernsehen zu sagen, ihr habt da einen Fehler gemacht, zum Beispiel war das Schleichwerbung, das wird nicht mehr gesendet, aber nie vorher übrigens, das muss man auch klar sagen, für die Leute, die zuhören, wir würden nie vorher vor der Versendung von irgendetwas irgendwie sagen, so und so ist es problematisch, weil das wäre ja eine Zensur. Das heißt, die Verantwortung des Einzelnen, auch des Radiomachers, auch von Ihnen, die ist unheimlich groß und wir schauen uns die Dinge nur an, wenn es zum Beispiel, wie gesagt, Schleichwerbung wäre. Jugendschutzrelevanz ist aber im Radio weniger das Problem.
Elena Vogel hat
also gesagt, es gibt viele Fälle, aber wenige Fälle, wo es um, das war die Frage, deswegen, Entschuldigung, Herr Rose, ich wüsste jetzt keine Fälle, wo der Staat sich sehr, sehr oder wenig, im Thüringen zumindest, wo der Staat anfängt so reinzuwäscheln. Was wir natürlich haben, auch gerade wieder, darf man ja sagen, sind Fälle, wo Werbung gesendet wird, wo es politische Werbung ist, weil Werbung, politische Werbung, auch weltanschauliche und religiöse, ist generell in Radio und Fernsehen verboten.
Also es ist nach wie vor ein Klassiker, dass es dann doch immer wieder versucht wird, irgendwie zu umgehen. Raus. Also das ist eine Form, die immer mal wieder auftritt.
Man möchte Menschen halt sagen, wie toll man ist.
Elena Vogel von der TA hat gesagt, dass sie es eigentlich gut findet, dass Politikerinnen und Politiker Ausspielwege haben. Wir müssen es halt dann nur aufnehmen. Ich bin da nicht ganz so optimistisch oder ich finde es vielleicht etwas problematischer, wenn Abgeordnete Podcasts machen, wenn Leute, die in politischer Verantwortung in der Legislative sind, dann tatsächlich Inhalte produzieren, Content produzieren, die journalistisch daherkommen. Ist das nicht auch ein Problem?
Ja, es ist ein Problem, weil wir seit ein paar Jahren. Also es ist erstmal andersrum. Ich finde es richtig und wichtig, dass man über Politik informiert wird. Auch in moderner oder anderer Art und Weise als vielleicht vor 20 Jahren. Und das Zweite ist, natürlich gilt Artikel 5 gerade auch für die, die unsere Staatsgewalt haben oder die in dem politischen Wettbewerb stehen. Aber man muss aufpassen, wenn man daherkommt, wie wenn man ein Nachrichtenblog wäre, ist aber Politik oder Partei. Wenn man journalistisch, redaktionell, vielleicht sogar geschäftsmäßig ist und dann irgendwelche Dinge ins Netz stellt, die aber nicht stimmen, die also ganz klare Verstöße gegen den Pressekodex sind oder die vielleicht, das steht sogar im Gesetz jetzt drin, die irgendwas, das kommt aus Corona, die auf irgendwelche Umfragen rekrutieren, die aber nicht repräsentativ sind und es aber nicht zu sagen, dann gibt's Ärger. Es gibt in Paragraph 19 ganz frisch, wie gesagt, ein paar Jahren, der sehr stark an dieser Herzkammer der Demokratie auch arbeitet, wo wir beauftragt sind als Medienanstalt. Wir halten uns ganz stark zurück. Die Presserat auch und andere sind auch beauftragt. Kümmert euch um Fälle, die nicht stimmen. Kümmert euch um Fälle, wo man Pressekodexverletzungen macht. Und wir sagen mit einem, sagen wir, mit zusammengebissenen Zähnen, halten wir uns da ganz massiv zurück, weil wir sagen, da ist ein Overdoing zu viel. Und man macht ganz schnell auch meinungsfreiheitsrelevante Themen oder Dinge, die Diskurse, oder kriegt auch den Vorwurf, Diskurse werden quasi abgebogen. Also man muss aufpassen, ob man
am Ende... Also mit Overdoing meinen Sie, dass man dann dafür sorgt, dass Leute vielleicht zu viel reguliert, Überregulierung?
Ja, also Meinungsfreiheit ist ein unglaublich hohes Gut, Pressefreiheit auch, und man sollte wirklich aufpassen, dass man am Schluss Regeln, Aufsicht, mit großem Fingerspitzengefühl und natürlich dann auch immer, weil Sachen werden ja auch, soll auch so sein, vor Gerichten landen und dann natürlich auch gerichtsfest immer löst.
Es ist natürlich ein Unterschied, also ob man politische Botschaften transportiert oder ob man Nachrichten macht. Also nochmal, um das klarzustellen, was ich sage, ist, dass ich es gut finde, wenn man politische Botschaften einfach nach außen transportieren kann. Und das ist auch in Ordnung, wenn man das jetzt nicht verpackt als, also wenn man sagt, oh, ich mag die Natur und das jetzt nicht verpackt als, ich weiß nicht, Umweltschutz ist, über alles oder sowas, keine Ahnung. Also wenn man jetzt Meinung äußert und die als Meinung klar erkenntlich ist.
Ja. Das verstehe ich, aber ich habe ein Problem, wenn ich Schwierigkeiten habe, den Unterschied zu erkennen zwischen politischem Aktivismus, auch Interessen, die ja Abgeordnete natürlich haben, ihre Botschaften rüberzubringen, die sollen ja die ganzen Ausspielwege benutzen. Wenn aber dann Menschen den Unterschied nicht mehr erkennen, dass es eben kein journalistischer Filter dazwischen ist, sondern dass es eben politische PR ist, politische PR nicht klar erkennbar ist. Oder bin ich dazu blauäugig, zu naiv zu sagen, dass man das kennzeichnen muss oder dass es erkennbar sein muss?
Ja, ich meine, sie kaufen wahrscheinlich auf dem Anger ein, aber auch bei Amazon, aber vielleicht nicht bei Temu. Es gibt Leute, die wissen genau, wo sie Qualität bekommen und manche fallen rein und stellen sich was in China und wundern sich, dass das Geld quasi mehr oder weniger drei Tage später im Mülleimer landet. Und deswegen, blödes Beispiel vielleicht, aber man muss natürlich einerseits wissen, da schaut jemand drauf in den richtig problematischen Fällen. Man muss auch wissen, da gibt es Institutionen, die sich kümmern, zum Beispiel der Presserat, wenn man dort als Internetanbieter dort verortet ist, oder wir machen es auch, wie gesagt, in den anderen Bereichen. Aber sie müssen vor allem aber auch selbst sich kümmern und dann Schluss wissen, wo finde ich Qualität? Ist die TA, hat die eigenen Journalisten? Ja, natürlich hat sie das. Schreiben die Mist? Nein, machen sie nicht. Muss ich mich ärgern über die? Ja, klar, aber das ist ja völlig in Ordnung bei der einen oder anderen Meinung. Also ich will nur sagen, am Ende ZDF, Deutschlandfunk, Antenne Thüringen, Radio Frei, glaube ich, dass ich da Qualität bekomme. Und wenn ich am Schluss mir aber lieber irgendeinen blöden Podcast von zwei Leuten, die irgendwie so Finfluencer sind, also aus der Finanzwelt kommen, die vielleicht kryptoreich geworden sind und mir jetzt die Welt erklären wollen und Hass und Hetze verbreiten, also dann muss ich natürlich auch selbst, dann bin ich auch ein Stück selbst dran schuld. Wir müssen die jungen Leute fit aber machen darin.
Was man halt eben, also ich selbst dran schuld, jein, weiß ich nicht, also die vor allem rechter Kontext oder Content wird ja irgendwie schon professionell gemacht. Und es wird auch so gemacht, dass man, ich bin da ganz bei Ihnen, dass man das nicht sofort erkennt. Ja. So, und dann kommt man in so einen Algorithmus rein, dann kommt man rein in diese Spirale und informiert sich mehr. Und dann stößt Twitter, Instagram und Co. irgendwie noch mehr Content aus von Hoss und Topf oder von irgendwie welchen anderen Leuten. Ja, und dann sagt man, ja, da bist du ja selber dran schuld irgendwie. Es
ist interessant, dass der Regulierer gegen das Regulieren ist und wir jetzt.
Nein, ich versuche zu erklären, dass die Regulierung auch Grenzen hat. Ja. Und dass man, deswegen war das vielleicht schlechte Beispiel mit dem Einkaufen. Wollen Sie irgendwo ein Bepper haben, ein Siegel? Das ist gut, das ist nicht. Und irgendeine Regulierungseinrichtung sagt, da kannst du einkaufen und da nicht. Am Ende müssen Sie, und das ist wirklich eine eigene Pflicht, Sie müssen sich's erarbeiten, Sie müssen gucken, kriege ich das überhaupt raus? Ich muss natürlich, das stimmt absolut, es ist ein Wahnsinnskampf, weil die Leute mittlerweile, die uns irgendwie manipulieren wollen, sind hochkompetent. Ich habe vorgestern einen Link zugeschickt bekommen, das war die Härte, da hat irgend so ein Rechter, gezeigt, wie man mit CapCut, das ist so eine kleine Schnittprogramm, wie man fremde Bilder von Mädels oder Jungs, die tanzen, auf irgendwelche übelsten rechten Lieder unterlegt und dann das draufschreibt und dann ins Netz wieder stellt und sagt, und mach das, und wie der das ganz oft macht, und die Leute hören das und finden das ganz cool, was wir quasi als Partei auch toll finden. Und wenn man das sieht, dann weiß man auch, wie Dinge und wie Manipulation passiert. Und man muss das wissen, wenn man das nicht weiß, wenn man es in der Schule nicht erklärt bekommt, als Erwachsener nicht irgendwo liest oder von Radio Frei erzählt bekommt, dann ist man am Ende natürlich wirklich...
Aber da sind wir jetzt doch wieder, was ich gesagt habe, da wollten wir vorhin nicht zu sehr abbiegen, aber sind wir am Ende doch wieder beim Thema Medienbildung. Ne? Also absolut. Das eine ist die Kennzeichnung von der einen Seite, die eben sagt, das ist eine politische Botschaft, die natürlich, oft ist ja das Interesse nicht da, das zu sehr als Botschaft zu kennzeichnen, weil sie wissen, dass viele das dann so verstehen, ich werde jetzt hier manipuliert. Und auf der anderen Seite geht es aber darum, dass die Leute, die das dann konsumieren, besser gebildet sind. Ist jetzt eine Meinung von mir wieder gerade, aber ich werfe es mal noch mit rein.
Sehe ich Sie verzweifelt?
Ja, so ein bisschen schon, weil Sie wollen mich als positiv dargestellt haben.
Ja.
Bei dem Thema arbeite ich seit Jahren und ich würde auch nicht aufhören zu arbeiten daran. Aber muss ich klar machen, da ist eine hohe Kompetenz von Leuten, die uns was weiß machen wollen, die uns was unterheben wollen, die uns in eine Stimmung bringen wollen. Vor allem die Jungen auch, die etwas vielleicht weniger sich mit Dingen beschäftigen. Und am Ende kämpfen wir wirklich gegen eine tsunamihafte Online-Welt, die uns immer mehr auch überschwappt. Und wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir mit Regulierung, also wenn Sie wüssten, wie viel wir als Medienanstalten bei entweder diesen ganzen Twitter und Facebook und Insta und selbst mittlerweile VK.net und Telegram, was wir da alles machen und hinkriegen, das ist ja schon nicht schlecht. Aber am Ende gegen diese, ich sag mal, tanzenden Mädels, die auf einem fremden Lied mit blödem Text, der nicht stimmt, uns quasi suggerieren wollen, wie cool eine bestimmte Partei ist. Da ist nahezu mit Regulierung wenig zu machen. Und da muss man Menschen dazu bringen, am Schluss sich zu hinterfragen und auch vielleicht am Schluss zu wissen, wo finde ich Qualität bei der großen Tageszeitung, wo finde ich, oder bei dem Nachrichtenmagazin, beim Radiosender, bei einem großen Fernsehsender oder bei kleinen. Und am Ende dem eher zu glauben, obwohl ich vielleicht auf sich ziehe, das zu hinterfragen, als irgendeinem Deppen im Netz, der mir sagt, was gerade die Welt wie die funktioniert.
Ich kann jetzt auch nur laut denken und zuhören. Also ich höre trotzdem raus, ich denke auch an mein Seminar von 2008, als es darum ging, was ist Journalismus, was ist PR. Da meinte damals der PR-Stratege eben auch, dass natürlich auf der anderen Seite, ich höre raus, Professionalität da ist und mehr Personal, mehr Geld. Das ist doch auch Teil des Problems, dass mehr Geld auf der anderen Seite, auf der PR-Seite ist, als vielleicht im journalistischen Bereich.
Oder im Medienbereich,
im Bildungsbereich.
Genau. Also erstmal was Sie vorhin nur kurz angesprochen haben, wir haben seit 2000 in Thüringen, das einziges Land, mit Sachsen, glaube ich, zusammen, den Kurs Medienkunde, der ist bei uns sehr, sehr intensiv in allen Fächern, in nahezu allen Fächern werden da Medienthemen angesprochen. Seit diesem Jahr haben wir schon seit ein paar Jahren ausprobiert, auch das einzige in Deutschland haben wir das Fach Medienbildung und Informatik. In MacPom gibt es Informatik und Medienbildung, aber mit unserem Schwerpunkt Medienbildung ganz stark, machen wir auch als Medienanstalt viel, bei den Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, glaube ich, können wir also in Schule breit Menschen informieren. Vielleicht nicht so schnell, vielleicht auch, müsste man vielleicht 3 Stunden machen, aber das ist bei jedem Thema wahrscheinlich der Fall. Aber wir brauchen vor allem eine gesellschaftliche Debatte, was diese Online-Welt mit uns macht und wer am Ende da am Schluss als Verlierer rausgeht, vielleicht ökonomisch, aber auch wirklich bei den Wahlen und so weiter. Und wenn wir es schaffen, dass die Zeitungen, dass die Sender, dass die Kirchen, dass die Stiftungen rausgehen und in den Orten auch und überall diese Themen auch eine gewisse Rolle spielen. Das ist nicht das Wichtigste der Welt. Gibt auch noch Gesundheit, gibt Umwelt, aber deutlich zu machen, was da läuft, dann haben wir eine Chance. Und ich glaube schon, dass wir gegen PR angehen, weil wir sind von so viel PR umgeben, dass es eigentlich schon wieder die Leute wirklich dann fatigue macht und nervt.
Ja, Elena, haben wir eine Chance?
Ich bin sehr positiv. Tatsächlich. Ich schaue positiv in die Zukunft. Ich glaube, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln, dass wir sehen, wo das Problem ist. Also ich meine, wir alle vier scheinen mir das erkannt zu haben. Und ich sehe die Bemühung, daran zu arbeiten.
Aber nicht ohne den Druck auch der Veränderung. Also wenn ich sage, wir als Radio müssen uns ändern, die Zeitung auch um tatsächlich, weil es ist ja, ich würde mal sagen, ein Krieg um die Aufmerksamkeiten. Es ist ja nicht nur eine Konkurrenz, sondern tatsächlich fast schon kriegerische Zustände. Wir haben Content-Flut von überall her. Sind wir nicht auch im Kriegszustand?
Medienschlacht.
Ja, also
aber ich kann eins sagen, also wenn man sich ein Stück aufrüsten will, um in der Wortwahl zu bleiben, gehen Sie mal das kleine Werbeblock auf der-newstest.de. Das haben die Medienanstalten in Berlin-Brandenburg, auch die Bundeszentrale politische Bildung, auch andere noch gemacht, und das ist der Hammer. Sie kriegen dort, das ist sehr kurzweilig, geht ja auch relativ schnell, 10 Minuten, 15 Minuten, kriegen Sie wirklich gezeigt, wie man, und zwar durch viele, viele Beispiele, wie man im Netz merkt, wo wird man über Werbung, über PR oder über wahre Qualität ein Stück informiert und wie kann man das rauskriegen. Nur als kleine Idee, es gibt da ganz, ganz viele Sachen auch bei den Medienanstalten und woanders zu finden. Am Ende müssen wir uns ein Stück fit machen. Es geht nicht anders. Und wenn wir es nicht machen, das soll jetzt nicht defätistisch klingen, dann haben andere gewonnen und wir werden, denke ich mir, am Ende keine solche funktionierende Demokratie behalten, wie wir sie uns wünschen und momentan haben.
Mhm. Obwohl ich diesen Begriff von Schlacht nicht mag. Irgendwie ist der so negativ besetzt und mir gefällt das nicht, uns zu sehen, wie wir da mit Feder und Schreibblock quasi in den Krieg ziehen. Vielleicht auch nicht ganz so.
Ja, ich habe es ja bewusst gewählt, in der Hoffnung, dass du so reagierst. Also was ist es dann? Es ist eine Herausforderung. Ich will ja auch nicht im Krieg sein, natürlich im Gegenteil. Aber manchmal fühlt es sich so an, dass man so in so einem ständigen Alarmismus ist, auch der Druck, Vertrauenskrise. Also um auch gut den Job zu machen, wenn ich ständig unter Druck bin, mache ich da auch keine gute Arbeit, oder?
Also ich persönlich arbeite unter Druck am besten. Also ich habe das gemerkt irgendwie. Immer wenn die Abgabezeiten näher rücken, dann bin ich irgendwie am konzentriertesten. Es ist eine Herausforderung, aber eine schöne, weil es ein Stück Veränderung bedeutet und ein Stück Veränderung, an der wir teilhaben können und die wir mitgestalten können. Und das ist ja nicht so schlecht. Wir müssen qualitativ hochwertig bleiben und sein. Und ich glaube, wenn wir das dann verkaufen, was steht denn da? Also ich meine, was steht in deinem Wege, erfolgreich zu sein?
Endet am Ende doch positiv.
Ich will ein anderes Bild nochmal benutzen. Wir sind vielleicht da wirklich auch auf einem großen Meer voller Information oder voller PR und da geht auch ganz schön der Wind und wir müssen uns, am Ende müssen wir, wenn wir nicht irgendwie in der Lage sind, dieses Schiff oder dieses Boot ein bisschen zu bewegen, dann sind wir mehr oder weniger nur Spiel der Wellen. Und deswegen sollten wir uns schon kümmern und müssen damit uns nicht aufrüsten und nicht im Sturm, nicht im Krieg sein, aber müssen wissen, da gibt's Kräfte, die uns am Ende irgendwo hintreiben wollen. Und deswegen glaube ich schon ganz gut, sind wir da übrigens nicht bloß selbst gefragt, auch müssen wir sehen, dass wir die Medien, die über Geld finanziert werden, über Werbung finanziert werden, also an private Radios, aber auch zum Beispiel Zeitschriften, Zeitungen, dass wir die auch abonnieren oder kaufen. Wie soll denn sonst Journalismus bezahlt werden, wenn das nur noch anders über irgendwelche PR-Geschichten ginge? Und so gesehen sind wir selbst auch, das ist wie wenn man uns ärgern würde, wenn wir über den Erfurter Anger gehen und die Geschäfte sind zu, und weil wir nur noch bei online kaufen, dann müssen wir uns nicht wundern. Also wir müssen uns auch selbst ein Stück hinterfragen, sei es bei der Kompetenz, aber auch bei unserem eigenen Verhalten.
Obwohl wir schon sehen, dass das Produkt ankommt von den Leuten, wenn es gesucht wird, wenn quasi was gesucht wird und die das dann bei uns finden oder bei Ihnen oder bei euch, dann kommt das an. Also die Leute, die suchen, die finden das dann auch.
Wir haben gerade, vielleicht ganz für den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben gerade zwei Studien, die zweite wird gerade gefinished, in Thüringen auf den Weg gebracht. Wie informieren sich noch die Thüringerinnen und Thüringer? Und haben mehrere größere Regionen überprüft. Und wir werden das, kann es jetzt noch nicht so öffentlich machen, aber wir haben herausgefunden, das haben spannende Wissenschaftler gemacht, wir haben herausgefunden, dass die, die da sind, die, die valide sind, die Qualität bieten, die, die wirkliche Medien sind und nicht irgendwie nur so Pseudo oder in Facebook rum, weil es gibt eben auch viele Orte mittlerweile, wo es ja gar keine oder wenig Informationen gibt leider. Aber die, die da sind und gut sind, die sind entscheidend. Und die anderen, weil wir dachten nämlich, es wäre so, dass diese anderen, diese Gruppen und diese ganzen Dinge, die da uns auch Sachen zuwerfen, dass sie eine riesen Bedeutung haben. Die sind wichtig, aber sie sind nicht so wichtig wie die anderen.
Vielleicht haben wir auch noch einen zu sehr verengten Blick. Ich sehe es auch positiv, dass wir irgendwann mal, wir dürfen ja nicht vergessen, dass jetzt die sozialen Medien, wie lange gibt es die schon? Facebook ist ja nicht mehr in, aber es ist 2004 gegründet worden, vor 20 Jahren. Wer weiß, wie wir in 50 Jahren das mal sehen. Es gibt natürlich immer so Wellen und ich kann mir vorstellen, dass natürlich das, was Qualität hat, dann in der Tat bleibt. Man sagt, es gab auch mal Modeerscheinungen. Was heißt Modeerscheinungen? Das soziale Netzwerk wird nicht komplett weggehen, aber wird es auf jeden Fall in 30, 40 Jahren möglicherweise anders beurteilen und auch anders Medien konsumieren.
Also ich meine, wenn Sie so ein bisschen langsam kommen, Sie, glaube ich, so gefühlt zum Schluss, wenn Sie sagen, wir haben Aufsicht, wir haben Kompetenz, wir müssen Qualität auch finanzieren können, dann braucht es auch auf jeden Fall Regeln. Und diese Regeln, die jetzt gerade Europa uns zum Beispiel mit dem Digital Services Act, oder der ist jetzt gerade umgelegt worden, in digitale Dienste gesetzt, oder die auch in anderen Regeln, gibt auch übrigens sogar zum Thema politische PR mittlerweile europäische Regeln, die müssen dazu führen, dass diese großen Plattformen reguliert werden, da sind wir auch mit im Spiel. Aber diese Plattform, denen muss auch gesagt werden, und es ist vielleicht eine Sache auch der Zeit, wie auch am Anfang, als es Autos gab, bis man dann Regeln hatte und dann am Schluss auch die Gurte kam und so weiter. Diese Plattformen haben auch große eigene Verantwortung und an die müssen wir sie wirklich immer wieder erinnern.
Jetzt kommt Fasko durch, wie ich ihn mag. Er nimmt die große Frage, der Markt regelt natürlich nicht alles. Wir müssen, der Staat musste auch Dinge regulieren, es braucht Gesetze und in dieser Balance, ist das die Herausforderung zu sagen, also es kann nicht jeder machen, was er will, also Medien müssen reguliert werden.
Nein, der erste Gesetz ist wirklich, es gibt Freiheit. Und Freiheit heißt, jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten und Dinge sich selbst entfalten und die Dinge auch sagen, kann auch Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit leben und wird auch uns als Medienanstalten immer als jemanden haben, die diese Dinge verteidigen. Dann gibt es aber Regeln, die Gesellschaft braucht Regeln, die müssen eingehalten werden, aber die Regeln dürfen nie davor sein, die dürfen auch im Endeffekt im Nachgang auch mit sehr großen Fingerspitzengefühlen nur angegangen werden und am Ende hat jeder, der, und das ist halt mittlerweile bei uns mittlerweile so in Deutschland, dass 82 Millionen Menschen Nutzer sind und auch in der Lage sind, Medien auch zu produzieren. Wir sind alle mit einer großen Verantwortung dadurch verbunden und müssen uns wirklich klar machen, dass wir als Macher ganz andere Rollen haben und auf der anderen Seite auch als Nutzer, Nutzerin auch uns stärker kompetent, medienkompetent machen müssen.
Ich bin heute ein bisschen als brutaler Kriegstreiber unterwegs, deswegen mal meine Sprache. Es gibt ja die Forderung, die Social-Media-Konzerne zu zerschlagen, weil sie sagen, sie sind demokratiegefährdend. Also wenn man sich TikTok anguckt, wie schwierig das ist und sagen, es muss eigene öffentlich-rechtliche Social-Media-Kanäle aufgebaut werden, die öffentlich finanziert werden, also nicht staatlich, sondern öffentlich-rechtlich finanziert werden, eine Infrastruktur, die Allmende, die Gemeinwesen ist. Und wir verlassen uns auf die Konzerne, die ja weltweit schwer zu regulieren sind.
Herr Fasko schmunzelt.
Ja, vor 20 Jahren saß ich mal mit dem alten Chef, Herrn Sergej Lochthofen,
von der Thüringer Allgemeinen,
nicht weit von hier, genau zu dieser Frage. Und ich weiß noch, wie er dann sagte, und irgendwann gibt es mal öffentlich-rechtliche Zeitungen, aber Gott bewahre. Also ich glaube am Ende, wir leben in einer freien Welt, wir wollen nicht, dass uns öffentliche Institutionen am Ende wirklich über alles informieren. Dafür soll es ja Menschen geben, die sich, und das ist ja toll, die ihr Leben auch dafür nutzen, um uns zu informieren und zu kuratieren und zu erklären und auch wirklich dafür auch was fürs Gemeinwesen tun und auch Sie, also Radio Frei genauso. Und wenn es am Schluss immer nur dann, soll nicht falsch klingen, Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes wären, wenn es öffentlich-rechtliche Akteure wären, die am Ende vielleicht auch gar nicht dieses Beseelte haben, Demokratie sichern wollen, dann kann es sein, dass es ein bisschen traurigere Welt wird. Ich bin nicht dafür.
Dann nur noch 9-to-5-Journalismus stoppen.
Zum Beispiel, ja, ja, genau.
Aber also ihr seht, dass es die Zukunft, dass der Journalismus eine Zukunft hat. Dass eine journalistische Ethik, es gibt ja Regeln. Es ist ja nicht nur ein Handwerk, es ist ja auch so eine journalistische Ethik, die da ist.
Ich glaube, ohne geht's tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ohne diesem Handwerk und ohne diese Regeln, die wir auch beachten, können wir gar nicht informieren. Also ich glaube, die braucht's und es wird es auch weiterhin geben, in welcher Form halt eben auch immer. Ich glaube, wir unterhalten uns über die Form und nicht darum, ob es das noch geben wird.
Ja und nein. Also ich noch ein Wort.
Herr Fasko, jetzt machen Sie mich nicht alle hier.
Nein.
Wir wollten jetzt gerade
das erlaube ich mir. Ich will ein Wort einbringen, das wir noch nicht so oft benutzt haben, KI. Da glaube ich wirklich, wird es darauf ankommen, werden ja jetzt auch Geräte in der Lage sein, zumindest Dinge zu schreiben, aber dann braucht es immer noch einen Menschen, der am Ende diese Dinge anschaut, der auch sagt, das ist gut und es braucht natürlich für ganz besondere Stücke den Menschen, der das auch am Ende dann auch sehr aus sich selbst heraus entwickelt. Aber ich glaube, Journalismus wird sich noch sehr deutlich verändern. Warten wir mal ab, aber das ist jetzt ein bisschen Glaskugel.
Ganz kurz, ich widerspreche, KI wird uns unseren Journalismus nicht ersetzen. Also KI ersetzen kann... Nicht. Auf gar keinen Fall.
Auch Hilfe, genau.
Vielleicht eine kurze Hilfestellung, aber ich meine, bis ich da der KI gesagt habe, bitte formuliere mal diesen Text um, kann ich diesen Text auch kurz umformulieren. Nee, ne? Also, weiß ich nicht.
Warum sehen Sie es anders?
Weil ich merke, dass wir, ich bin auch in einem Verein tätig, wo wir auch zeigen, wie man mit überschaubarem Aufwand, kleinem Fakten, die man reinwirft, auch Texte generiert bekommt. Und die kann man natürlich, das ist kein Journalismus. Das ist eine Art Information, aber ich könnte genauso gut ein Buch versuchen, das ist bestimmt nicht gut zurzeit noch, aber ich kann versuchen, ein Buch zu schreiben, ich kann versuchen, Texte zusammenzuführen. Ich will nur sagen, am Ende wissen wir noch nicht, was KI kann. Das ist aber eine Frage, da können wir auch gerne uns mal austauschen.
Ja, und zwar, wir sind jetzt schön warm gelaufen, gefällt mir gut, jetzt die Atmosphäre, weißt du, ne? Also Elena, ganz wunderbar, Fasko sowieso, dass wir das fortführen, weil jetzt sind wir in diesem angenehmen Streitmodus, der mir gut gefällt und wir dennoch tatsächlich am Ende, wenn Sie sich bereit erklären, nochmal so eine Runde mitzumachen, falls es nicht ganz so schlimm war, Elena, das war ja deine Premiere jetzt.
Das war hier. Meine öffentliche Premiere quasi.
Klasse. Also, ja. Hi. Oh, wunderbar, und das bei uns. Also das heißt, für die TA, für deine Funktion als Thüringskorrespondentin, warst du das erste Mal hier in so einer Radiorunde. Genau. Ja. Als ob du es schon hier und schon immer machst.
Bei so viel Hilfestellung.
Ja. Ich hätte Lust, das fortzuführen, weil natürlich, wenn wir das fast KI aufmachen, wir können es jetzt nicht mehr richtig aufmachen, weil die Sendung am Ende ist, aber Sie kommen wieder, Herr Fasko?
Gerne.
Das ist Elena, gut. Du kommst wieder?
Jederzeit.
Ach. Deswegen, da bedanken wir uns, wir werden das fortführen, das Gespräch auf jeden Fall. Wir bedanken uns bei Elena Vogel, Journalistin von der Thüringer Allgemeine und bei Jochen Fasko, der nochmal ansetzt. Der, glaube,
Einfach nur Glückwunsch. 34 Jahre ist eine tolle Sache. Radio frei weiter so. Danke und Glückwunsch.
Und das nehmen wir natürlich sehr gerne an. Und wir springen musikalisch jetzt nochmal ins Jahr 1992. Du willst noch was sagen,
Carsten? Ja, ich würde mich nochmal bedanken, weil ich ja so pathetisch, ich bin so mit negativen Vibes hier reingegangen und wollte alles richtig runterziehen.
Du warst schlecht gelaunt.
Richtig schlecht gelaunt. Und es ist mir nicht gelungen. Dank Elena Vogel, neue Thüringen-Korrespondentin für die TA. Und man kann sich die Titelstories angucken in der letzten Ausgabe, wenn man mal lesen will, was sie so tut. Also kauft man eine Zeitung oder schaltet man einen Artikel frei. Es lohnt sich immer. Danke, Elena Vogel.
Ich muss gar keinen eigenen Werbeblock mehr machen.
Nee, vielen Dank. Aber habe ich gemacht. Und natürlich Jochen Fasko, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Wir sehen und hören uns vor allen Dingen wieder. Dankeschön.